先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Ja, herzlich willkommen zum Tomasius Club. Heute zu Gast bei uns ist der Kunsthistoriker Andreas Bayer mit seinem neuen Buch Künstlerleib Eigensinn, das dieses Jahr im Wagenbach Verlag Berlin erschienen ist. Herzlich willkommen.
Ja, freue mich sehr, da zu sein. Danke.
Lieber Herr Bayer, bevor wir mit den Fragen starten an Ihr neues Buch, darf ich Sie kurz vorstellen? Ich halte so ein bisschen inne, weil ich gucke so ein bisschen in die Runde. Wollen Sie eine lange oder eine kurze Vorstellung? Weil man kann Herrn Bayer ziemlich lang vorstellen, musste ich sehen. Also, ich versuche es ganz kurz zu machen. Andreas Bayer hat Kunstgeschichte, klassische Archäologie, italienische Philologie und Theaterwissenschaften an den Universitäten in München, Florenz und Frankfurt am Main studiert und hat sich in Frankfurt am Main 1985 promoviert. Er war dann wissenschaftlicher Mitarbeiter dort am Kunstgeschichtlichen Institut und von 86 bis 88 Stipendiat der Max-Planck-Gesellschaft in der Bibliotheca Herziana in Rom. 94 folgt die Habilitation. Und dann geht eine kleine Reise los über Hamburg, über Washington, Jena, Williamstown, Getty Center in Los Angeles, dann wieder Williamstown, teilweise als Fellow, teilweise als Professor schon oder als Visiting Professor. Von 2003 bis 2009 bekleidete Herr Bayer die Professur für Kunstgeschichte der frühen Neuzeit an der Universität Basel und war dann, nahm sich eine kleine Auszeit in der wunderschönen Stadt Paris als Direktor des Deutschen Forums für Kunstgeschichte und kehrte 2014 wieder nach Basel zurück und ist dort bis heute. Herr Bayer hat eine unglaublich lange Literaturliste und ich stelle nur ganz kurz ein paar Titel vor. 2017 die Kunst zur Sprache gebracht, 2011 die Kunst des Klassizismus und der Romantik, 2002 das Porträt in der Malerei, 2000 Parthenope, Neapel und der Süden der Renaissance und was ganz von früher, 1987 Andrea Palladio, Teatro Olimpico, Triumpharchitektur für eine humanistische Gesellschaft. Und wenn Sie die Titel hören, haben Sie schon eine ungefähre Vorstellung, wie sich unser Abend zeithistorisch und örtlich eigentlich schon bewegen wird.
Ja, Herr Bayer, ausgehend von Ernst Gombrichs Satz, im Grunde genommen gibt es die Kunst gar nicht, es gibt nur Künstler, haben Sie ein Buch über das Künstler-Ich geschrieben. Sie fragen, inwiefern das Individuelle, Physis und Psyche, Leib und Seele ein Teil der Kunst ist oder sind. Und wir fragen Sie, warum ist der Künstlerleib eigentlich so wichtig? Wieso müssen wir beispielsweise wissen, wie der Künstler wirklich leiblich ausgesehen hat und wie er seinen Körper pflegte?
Ja, erstmal vielen Dank. Die Kunstgeschichte ist ganz lange Künstlergeschichte gewesen. Also als Disziplin, als historische Disziplin ist sie eigentlich eine Geschichte der Künstlerindividuen immer gewesen. Ganz prominent mit der Sammlung der Lebensbeschreibungen der berühmtesten Künstler, Architekten, Bildhauer und Maler von Giorgio Vasari, 1550 aufgelegt und dann erweitert in den 60er Jahren des 16. Jahrhunderts nochmal erschienen. Das ist sozusagen der Gründungstext der europäischen Kunstgeschichte und das ist eine Sammlung von Leben, also eine Vitensammlung. Und das ist aber auch insofern gar nicht neu, als es die Antike schon gepflegt hat, über Künstler monographisch, biografisch zu berichten. Bei Plinius in der Naturgeschichte im 35. Band gibt es jede Menge Künstlerleben, die beschrieben werden. Und in diesem Sinne ist also das Künstlerindividuum eigentlich der Hauptgegenstand der Kunstgeschichte lange gewesen. Und es ist aber wahrscheinlich der Geniekult des 19. Jahrhunderts, der hysterische Geniekult, der übertriebene Kult um das Künstlergenie, der auch missbräuchlich dann verwandt worden ist, der im Verlauf des 20. Jahrhunderts, zumal nach dem sogenannten Dritten Reich, in dem natürlich auch diese Übermenschenthese und der Geniekult eine große Rolle gespielt haben, die seither die Kunstgeschichte, jedenfalls die deutschsprachige, ganz weit davon haben abrücken lassen. Der Künstler kommt eigentlich kaum vor. Es gibt Monographien, das sind dann aber meistens Werkverzeichnisse, in denen das Künstlerwesen, sage ich mal, der Leib, deswegen nenne ich das auch den Leib des Künstlers, weil der Leib meint die Seele und den Körper. Also er meint nicht nur das Physische, er meint auch das Emotionale, das Psychologische, wenn Sie so wollen. Der ist aus der Kunstgeschichte eigentlich verbannt, geblieben. Und ich glaube, das ist verstehbar aufgrund, sagen wir mal, einer ganz bestimmten Entwicklung innerhalb der Genie-Ästhetik. Aber es ist eigentlich Zeit, da wieder zurückzukommen auf diese Künstlergeschichte, glaube ich. Nicht im Sinne von Biografismus, sondern in dem Sinne, als dass das Kunstwerk ein Teil ist, nicht nur der schöpferischen geistigen Leistung der Künstler oder auch der Künstlerin, sondern auch Teil ihrer ganzen physischen Verfassung. Und wenn man sich die zeitgenössische Kunst anschaut, da geht es nur darum, oder sehr stark. Da spielt der Leib des Künstlers, da spielt die Verfasstheit, die innere Verfasstheit, aber auch die äußere, eine zentrale Rolle. Und eigentlich ist auch mein Interesse an dem Thema gewachsen aus der Beschäftigung oder aus der Begegnung mit zeitgenössischer Kunst. So dass ich mich gefragt habe, ist das ein Phänomen, das nur jetzt in der Gegenwart an Bedeutung gewinnt, oder ist das nicht eigentlich eines, das sich auch beispielsweise in der Epoche der frühen Neuzeit artikuliert, in der ich mich nun meistens bewege und von der ich glaube, dass sie tatsächlich maßgeblich beigetragen hat zur Ausbildung dieses Selbstverständnisses des Künstlers als ein Individuum, als das Ungeteilte, das meint ja der Begriff, von Werk und Schöpfer.
Ja, danke. Sie beziehen sich ja auch sehr stark auf Foucaults Lektüre des antiken Kynismus. Das finde ich sehr interessant und entwickeln auch noch den sehr spezifischen Begriff des Eigensinns. Können Sie vielleicht dazu kurz noch etwas sagen?
Ja, der Eigensinn, unübersetzbar übrigens, kann man eigentlich nur im Deutschen benutzen. Der meint hier, der geht zurück übrigens auf meine Lektüre von Alexander Kluge und Oskar Negt, die, ich glaube, in den 80ern ein großes Buch vorgelegt haben, damals ein Bestseller, Geschichte und Eigensinn. Und die versuchen, den Eigensinn zu beschreiben als etwas, das nicht so, wie wir landläufig diesen Begriff kennen, was nur was Widerständiges meint, was etwas Obstinates, sondern Eigensinn als eine Selbstkonstitution des Menschen und zugleich sein Weltverhältnis, das sich darin bestimmt. Und so ist das auch hier gemeint. Das ist das Weltverhältnis. Und dieses Weltverhältnis, das meint alles. Das meint auch das Leibliche, das meint die Nahrung, das meint die Kleidung, das meint natürlich auch das Geistige, das meint auch die Idee und anderes mehr. Aber in diesem Sinne Eigensinn eine Selbstbehauptung, eine Selbstfindung und zugleich eine Bestimmung des Selbst im Verhältnis zur Welt.
Ich darf jetzt immer die Position des Advocatus Diaboli einnehmen und frage jetzt mal ein bisschen anders nach. Ich habe mich sehr auf dieses Buch gefreut und habe es auch mit Genuss gelesen. Was mich dennoch, also was als große Frage für mich auftauchte, gerade bei dem Thema Leib, Eigensinn, Körperlichkeit, Künstler, ist: Warum machen Sie das in der Renaissance fest? Ist das die Epoche, die dafür paradigmatisch ist, oder hat es eine andere Idee? Weil, um das Buch kurz zu erklären, also man erfährt ganz viel über Albrecht Dürer, sehr viel über Michelangelo, teilweise auch noch über andere Künstlerheldinnen aus der italienischen Renaissance, und nur so zögerlich bisschen moderne Kunst. Und da habe ich mich schon gefragt, warum eigentlich?
Naja, also erstens, weil ich da nicht zuständig bin. Also ich bin jemand, der sich forschend und lehrend im Bereich der frühen Neuzeit aufhält. Und da versuche ich eben sozusagen, mich auszukennen. Und im Bereich der zeitgenössischen Kunst bin ich nur kulinarisch unterwegs. sozusagen. Also ich schaue mir das an und einiges spricht mich an, einiges verfolge ich intensiver, anderes weniger. Aber dazu schreibe ich eigentlich nicht. Das Buch hat aber immer wieder solche, ich sag mal, ich nenne das glaube ich auch so, so Luftschlangen, die ich nach vorne werfe. Also Tracy Emin ist da zitiert und natürlich ist Picasso ein Künstler, der irgendwann auftaucht und es sind Van Gogh taucht auf in dem Kapitel, wo es um den die Selbstentleibung geht. Also insofern ist die spätere Kunst da. Nur da schien mir im Übrigen jetzt mal unabhängig von meiner Zuständigkeit dieses Thema quasi selbstverständlich. Und Sie haben Foucault zitiert, auf den ich mich gerne berufe, weil er, wie ich finde, sehr schön versucht zu beschreiben, dass der antike Kynismus, die antike Philosophie der Kyniker, eigentlich im modernen Künstler eine Form von Wiederauflebung erfährt. Und er meint aber Künstler nach dem Zeitalter der Aufklärung. Also für den ist das sozusagen die Zäsur, ist das späte 18. Jahrhundert. Und dann sagt er, dann tritt der Künstler ein in die Rolle dessen, der durch sein Leben, das machen ja die Kyniker, Diogenes, der berühmte Diogenes in seiner Bedürfnislosigkeit, die aber natürlich höchst anspruchsvoll ist und in der Selbstdarstellung seines Lebens sozusagen seine Philosophie verkörpert. Das meint Foucault, das würden die Künstler nach dem Zeitalter der Aufklärung gewissermaßen übernehmen, diese Funktion aufnehmen und als solche sozusagen in diese Rolle sich finden, stellvertretend für den Menschen. Dieses Experiment des Lebens wirklich selbst am eigenen Leib und im eigenen Werk aufzuführen. Das nennt er die Wahrheit des Lebens, dass die Künstler in diesem Sinne vorzuführen hätten, diese Wahrheit. Und nun ist das auch vielleicht gar nicht strittig und ich glaube ja auch, dass im 19. Jahrhundert und zumal im 20. diese Selbstverständigung des Leiblichen, des Künstlers und so weiter tatsächlich eine Selbstverständlichkeit ist. Foucault sagt an einer Stelle, er sieht nämlich, dass das vielleicht gar nicht erst um 1800 passiert. Er sagt in einer Fußnote, eigentlich war es schon alles da. Und sagt dann, bei Vasari und Cellini ist das vorgebildet. Das ist eine Fußnote. Und ich habe das mit Foucault übrigens gar nicht am Anfang meiner Beschäftigung im Sinn gehabt, sondern das kam eigentlich durch den Lektor des Wagenbach Verlags, Tilman Vogt, der meinte, ob ich dem Ganzen nicht eine philosophische, theoretische Grundierung beisteuern könnte. Ich hatte nur Nietzsche im Kopf, die große Vernunft des Leibes, Zarathustra. Und dann kam mir aber dann doch der Gedanke, man könne das mit dieser Foucault'schen These der Kyniker, der Philosophie der Kyniker und der sozusagen Rolle des Künstlers als Vorleber, ja, physisch und im Werk der Wahrheit der Existenz, mit Foucault auch so denken. Und dann kam mir aber diese Fußnote in die Quere und ich habe mir gedacht, nun dann schauen wir mal, dann schreiben wir Foucault sozusagen mal, liefern wir ihm die Kapitel, die fehlen. Und da ist die Renaissance, da könnten Sie mich aber auch natürlich kritisieren, weil Sie sagen könnten, das Mittelalter kennt das Individuum ja auch. Also die Kunstgeschichte hat in den letzten 30 Jahren gerade auf diesem Gebiet ungeheuer viel neue Erkenntnis zutage gefördert über das, was ein Künstler im sogenannten Mittelalter durchaus an Eigensinnigkeit auch artikuliert, vor allem zum Beispiel in den Signaturen und anderes mehr. Also das gibt es durchaus auch im Mittelalter, ein solches Bewusstsein des Künstlers für die Einzigartigkeit dessen, was er da tut. Und in der Verbindung des Werks mit seinem Namen in der Signatur wird es auch deutlich. Aber natürlich ist das, was wir Renaissance nennen seit dem 19. Jahrhundert, also die Epoche, sagen wir mal seit 1400, mehr oder weniger, ist natürlich eine, die diese Ausbildung des Individuums noch einmal, sagen wir mal, verstärkt verfolgt. Und das ist natürlich auch im Rekurs auf die Antike, aber auch unabhängig davon vielleicht das Signum auch dieser Epoche. Auch wenn man heute weiß, dass das Mittelalter das Individuum durchaus auch schon gekannt hat. Aber vielleicht nicht in dem Maße.
Ja, ein großes Individuum der Renaissance ist ja Albrecht Dürer, Ich habe hier dieses berühmte Selbstporträt im Pelzrock, habe ich es immer genannt, also aus dem Jahr 1500, falls es das hier aus der Ferne zu sehen ist.
Das hat in der Regel jeder vor Augen.
Ja, eben genau. Ich wollte trotzdem mal so eine kurze Erinnerung, denn Dürer hat ja allerhand Selbstporträts geschaffen. Vielleicht können Sie ja einfach mal am Beispiel Dürers, Sie können sich auch gerne ein anderes Werk wählen, mal erklären, inwiefern jetzt eigentlich das Künstlerleben und das Werk ineinander fallen. Also inwiefern der Lebensstil sich auch im Werk ausmacht oder sichtbar wird. Geht das überhaupt oder haben Sie das gemeint?
Ja, das ist eine knifflige Frage. Und ich weiche der im Buch meistens auch aus, weil ich jetzt sage, es ist nicht so, dass jede physische Erfahrung automatisch im Werk oder in irgendeinem Werk auch ablesbar ist. Das ist nicht unbedingt das, wonach ich gesucht habe. Man kann das tun und ich tue das derzeit, weil ich daran sozusagen weiterarbeite, an diesem Sujet, an einigen Beispielen. Man kann das tun. Aber das stand jetzt im Buch selbst hier nicht im Vordergrund. Aber Dürer ist übrigens ein Künstler, er ist ja auch auf dem Umschlag abgebildet mit der Zeichnung, die heute in Weimar aufbewahrt wird. Das ist eine ganz spektakuläre, das ist das erste Aktbildnis eines Künstlers. Die berühmte Silberstiftzeichnung aus Weimar, datiert ist sie um 1509, also das Datum ist nicht ganz sicher. Und der erste, der das wieder machen wird, ist Egon Schiele, 1911. Also das nur mal, um zu zeigen, was hier präludiert wird, ist vielleicht die Moderne. Und Dürer ist mir aber vorher gar nicht übrigens so im Fokus, bei mir im Fokus gestanden, sondern der ist zunehmend zum Protagonisten geworden. Das hat vor allem damit zu tun, dass Dürer sehr viel geschrieben hat. Er hat nicht nur viel gezeichnet und viel gemalt, er hat sehr viel geschrieben. Briefe, eine Familienchronik, theoretische Traktate, kunsttheoretische Traktate über die Proportion, über die Architektur und anderes mehr. Und da ließ sich dann plötzlich diese Figur eben auch mit diesen sehr privaten Aufzeichnungen plötzlich in ein Verhältnis zum Werk setzen. Und man kann das, ist übrigens wunderbar, über die Heidelberger Universitätsbibliothek alles digitalisiert, der ganze schriftliche Nachlass, man kann das wunderbar lesen, das ist sehr zugänglich. Man muss es laut lesen, das nur so als Tipp, weil es ist natürlich, es ist nicht Mittelhochdeutsch, sondern es ist Frühneuhochdeutsch, was noch schwerer zu verstehen ist als Mittelhochdeutsch, weil es keine Regeln mehr hat. Aber wenn man es laut liest und mit einem leicht fränkischen Akzent, dann versteht man das. Aber es geht wirklich tatsächlich also in seinen...
Können Sie uns das kurz demonstrieren?
Fränkisch, ich kann nicht richtig fränkisch, nein, zum Beispiel sage ich mal eins. Da kommt da und das Wort sich vor. Sich. Das meint sehen, weil das im Fränkischen sich ausgesprochen wird. Ich sehe weit. Wenn ich es nur geschrieben sehe, ich sich, erschließt sich das nicht unmittelbar. So, das als wäre ein Beispiel. Und das kam ja dann so, als ich während der Pandemie, da hatte man natürlich auch entsprechend Raum und Zeit, um das laut in der Wohnung vorzulesen, das so las, erschloss ich mir einmal, glaube ich, sehr viel mehr von Dürers, ich sag mal im weitesten Sinne, Individualität, von seinem Charakter auch. Das sind zum Teil Beschreibungen etwa vom Tod, vom Sterben seiner Mutter. Ganz ergreifend, wir kennen alle die berühmte Zeichnung der Mutter, gerade in Berlin im Kupferstichkabinett ausgestellt, in einer sehr schönen Ausstellung, zu deren Dürer bestand. Dieses berühmte, diese Kohle, also ist unter anderem auch mit Kohle, dieses Porträt, das diese sterbende Mutter eigentlich zeigt, also kurz vor ihrem Tod. Und dann beschreibt er diesen Tod auch. Und er beschreibt ihn, wie er auf ihn wirkt. Das ist was ganz Neues, dass er plötzlich vom Leiden, vom Schmerz spricht, der ihn erfüllt und ihn erfasst, während er Zeuge ist dieses Sterbens. Und das sind alles so viele andere Beispiele, könnte man auch noch nennen. Beispiele, an denen deutlich wird, wie sehr Dürer sich selbst beobachtet. Wie sehr er zum Beobachter seiner Umwelt und seiner selbst wird. Er ist einer, der ausführlichst von seinen Krankheiten berichtet. Es gibt diese berühmte Zeichnung aus Bremen, wo er sich nackt zeigt und dann auf eine Stelle an der Milz ungefähr zeigt und sagt, da, und er hat einen kleinen Kreis, einen gelben, und sagte, da, wo der gelbe Fleck ist, da tut's mir weh. Das ist eine, und dann beschreibt er das ein bisschen, was er vermutet in einem Tagebucheintrag, was er sich möglicherweise auf der niederländischen Reise eingefangen haben könnte, wahrscheinlich die Malaria. Und das ist wie eine Selbstanamnese, was der da macht. Und das sind so die Beispiele im Werk selbst, sozusagen in den Zeichnungen, die jetzt nicht notwendig öffentlich waren, aber doch Adressaten hatten, wo das dann auch richtiggehend sichtbar wird. Oder Sie haben hier auch ein anderes Werk.
Ja, da komme ich jetzt drauf zu sprechen. Das wirklich interessant und das Schöne an dem Buch, und da muss man auch tatsächlich den Verlag einfach loben, ist, dass die Zeichnung, also dass die Abbildungen unglaublich gut dargestellt sind. Also in Farbe, in Schwarz-Weiß. Das ist ein, ich kenne so etwas nicht von so einem Papierdruck, dass das wirklich so gut rüberkommt. Also es ist ein Genuss, da durchzublättern. Und wenn man dann da durchblättert und wenn man dann bei Albrecht Dürer ist, dann kommt man zu einer Zeichnung, die heißt 6 Kissen. Und sie beschreiben da sehr ausführlich, was diese Kissen wahrscheinlich mit Gesichtern zu tun haben. Ich habe es nicht verstanden.
Ah, okay. Das ist
ich
schön.
Ich muss
das,
ganz ehrlich sagen,
mir Gelegenheit geben.
Ich habe es wirklich hin und her gedreht. Ich habe nicht das gesehen, was Sie sehen. Also ich bin jetzt wirklich nochmal auf eine Auflösung dieses Rätsels, was sich mir gestellt hat.
Also spannend. Sie können es ungefähr erahnen. Es ist ein wunderbares Blatt, befindet sich in New York im Metropolitan Museum und es zeigt einfach nur 6 Kissen. Dürers Kissen ist der Titel. Und es sind 6 Kissen aneinandergereiht, also in Paaren untereinander oder übereinander gruppiert. Und in der Kunstgeschichte galten sie lange als Studien in Licht und Schatten und in Volumina. Dürer habe da sozusagen ein Kissen genommen, mit der Faust reingeschlagen oder es anders in irgendeiner Form immer wieder umgeformt, um so über Licht und Schatten, diese Faltentäler, die entstehen, über Licht und Schatten, über Volumina nachzudenken. Es gibt, ich bin nicht der Erste übrigens, der das sieht, einen Aufsatz aus den, ich glaube, frühen 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, Heinz Ladendorff, das ist ein Kunsthistoriker aus Köln gewesen, der hat relativ entlegen in einer Festschrift, das ist ja immer meistens entlegen, einen Artikel geschrieben über dieses Blatt und er ist der Erste, der sagt, das sind nicht nur 6 Kissen, sondern in diese Kissen eingezeichnet sind Fratzen. Es sind keine Gesichter, keine Profile, wie wir sie von einem Porträt kennen oder von der Abbildung eines Menschen, sondern es sind Fratzen. Und wenn Sie da genau hingucken, auch auf dem Kopf, bilden sich endlos viele Fratzen aus. Das sind sozusagen Masken, wie man sie etwa auch aus dem, also ich lebe ja in Basel, da gibt es die Fasnacht, da werden solche Larven, wie sie da heißen, auch getragen. Und insofern ist das, also vielleicht, wenn Sie sich jetzt nochmal bemühen, könnten Sie vielleicht dann doch Ladendorff und auch mir und manch anderen, die Ladendorff da gefolgt sind, auch recht geben, dass da tatsächlich solche Fratzen entstehen. Und nun ist das, was ich jetzt versuche, da heranzutragen, das hat Ladendorff jetzt auch noch nicht in diesem Kontext erörtert. Es gibt eine Stelle in einem seiner Traktate, wo Dürer sagt, du musst und darfst nur zeichnen, was die Natur zeigt. Also Mimesis. Mimesis, Naturnachahmung, das war die Pflicht aller Kunst, bis um 1800 vielleicht. Das stimmt schon. Aber dann schreibt er, nur darfst du davon abweichen, wenn dir im Traum manch Kreatur erscheint. Und das sind diese Kreaturen, die sind nicht natürlich. Die sehen nicht aus wie ein normales menschliches Profil, sondern das sind eben Chimären, Larven, Fratzen, wie sie im Traum erscheinen. Dann, er nennt das so merkwürdige Kreaturen, die du im Traum hast. Und der Traum, der findet natürlich auf dem Kissen statt. Also das Kissen ist der Ort des Traums. Und so interpretiere ich diese 6 Kissen, diese Zeichnungen, gewissermaßen als die Illustration dessen, was er im Traktat schreibt, nämlich die Trugbilder, die im Traum dem Künstler erschienen sind. Da hätte man hier an einem Beispiel zum Beispiel hier etwa, glaube ich, mal illustriert, wie dieses Erleben des Traums, und Dürer, ich zitiere noch einen anderen Traum, er ist der erste Künstler überhaupt, der einen Traum aquarelliert und auch noch beschreibt, ist der erste Künstler, der das macht. Und das ist das berühmte Aquarell aus Wien, wo er eine Sintflut träumt. und die im Aquarell und im Schrift nochmal genau beschreibt, diesen Traum. Es gibt es vorher nicht, dass ein Künstler uns in sein Inneres schauen lässt. Nur glaube ich, ist eben das Sechs-Kissen-Blatt auch nichts anderes als im Grunde eine Traumdarstellung.
Was mich sehr fasziniert hatte, war auch, dass Sie wirklich eine Vielzahl von kunsthistorischen Quellen einfach gegen den Strich gelesen haben und sich ganz auf die Leiblichkeit fokussiert haben und da wirklich Ungeheuerlichkeiten herausgefunden haben. Also ich hatte einige Lieblingsstellen, also etwa der Renaissance-Künstler, der 50 Eier sich kocht und sich davon relativ bescheiden ernährte. Aber am liebsten mochte ich eigentlich diesbezüglich diese Passage über Jacopo Pontormo, diesen Künstler, der ja auch eines der ersten Ego-Dokumente, sein Libro Mio, verfasst hat, in dem man eigentlich auch wirklich peinlich genau erfährt, wie dieser Künstler gelebt hat. Und da haben Sie ja schon mal den Versuch unternommen, das dingfest zu machen in den Zeichnungen, die sich von dieser Kirchenausmalungen noch erhalten hatten. Vielleicht können Sie mal über Pontormo erzählen.
Ja, Jacopo Pontormo, das ist sozusagen eines der frühesten Dokumente der modernen Autobiografie. Es ist ein Buch aus der Mitte der 50er Jahre des 16. Jahrhunderts. Es sind die letzten zwei Lebensjahre, die da dokumentiert sind. Wahrscheinlich hat er das ganze Leben über, also viele Jahre, ein solches Tagebuch geführt. Wir haben nur die beiden letzten Jahre in Form dieses Tagebuchs erhalten. Und es ist ein ganz irritierender Text, weil er ganz eng führt, wie er arbeitet und wie er seinem Leib, wie er das, was Foucault mit dem antiken Begriff der Cura Sui nennt, Selbstsorge angedeihen lässt. Ich kann ja mal so ein paar Passagen daraus vorlesen. Das ist übrigens also ganz hinreißend auch übersetzt. Es gibt es in Deutschland, bei Schirmer und Mosel ist das vor vielen Jahren einmal auch, wie ich finde, sehr schön übersetzt worden. Und es ist ein ganz nüchterner Text mit hinreißenden Passagen, ganz modern wirken die. Manchmal ist es, als würde man Beckett lesen. Also da gibt es zum Beispiel einen Satz, sagt er, heute war ich zu Hause und tat, ich weiß nicht was. Großartig. Also solche Sachen finden sich da. Aber ich lese mal so ein paar andere Sachen vor, die eben, Sie sagen zu Recht, peinlich genau verfahren. Dienstag zum Abendessen den halben Kopf eines Zickleins und Suppe. Mittwochabend die andere Hälfte gebacken. Und Rosinen, eine große Menge. Und Brot für 5 Kreuzer und Kapernsalat. Donnerstag früh schwindlig, was den ganzen Tag dauerte. Und seitdem immer noch unpässlich und schwach im Kopf. Am Montag malte ich den Hals der Figur und ihre Schulter. Samstag und auf Freitag zum Abendessen Kohl und 16 Unzen Brot. Und wahrscheinlich, weil ich bei der Arbeit frieren musste, tat mir wieder Leib und Magen weh. Also es wird immer die Arbeit an diesem Fresken, also es ist ein großes Fresko für die Hauptkapelle von San Lorenzo. Diese Ausstattung hat sich verloren. Die ist dann abgenommen worden bei einem Erweiterungsvorhaben. Wir haben Zeichnungen, in denen man unter Umständen diese Leiblichkeit vielleicht sehen kann. Ich mache das mit aller Vorsicht. Aber er geht eben sehr weit und sehr intensiv in dieser Beschreibung. Sonntag hatten wir den 10. März, mittags und abends aßen wir, oder aß ich, er isst meistens alleine, großen Fisch und etliche kleine in Öl gebacken. Am Abend wurde das Wetter schlecht. Am Montag den Arm und die Figur des Kopfes gemacht, den erhobenen und ihn genauso gelassen, wie die Skizze zeigt. Und dann zeichnet er immer so ganz kleine Skizzen ans Ende dieser Sätze, also sozusagen pro memoria dessen, was er am Tag gemacht hat. Donnerstagmorgen zeitig aufgestanden, schlechtes Wetter, Regen, Wind und Kälte. Ich arbeitete nicht und blieb zu Hause. Freitag den anderen Arm und die andere Schulter. Und so weiter und so fort. Und dann ist das, so weit geht das tatsächlich, und das ist für mich die wichtigste Passage eigentlich. Mittwoch zwei Spiegel, also zunächst einmal, nein, es setzt ein mit Leibbeschwerden. Ich lese das mal vor. Montag den 8. Ich weiß nicht, was für Briefe geschrieben. Und Durchfall bekommen. Dienstag einen Schenkel gezeichnet. Der Durchfall mehrte sich, war vermischt mit roter Ruhe und weißer. Mittwoch ging es mir schlechter. Es war 10-mal oder öfter, so dass ich zu jeder Stunde musste. Darum zu Hause geblieben und Fastensuppe gegessen. Donnerstag das andere Mal Bein gemalt und mit den Leibbeschwerden geht es etwas besser. Abendessen in San Lorenzo, ein wenig griechischen Wein getrunken. Nicht, dass es mir besser ginge, denn noch alle 3 Stunden bekomme ich einen Leibkrampf. Aber ich glaube, der Durchfall und meine Schmerzen sind nun vorbei. Mittwoch 2 Spiegeleier. Donnerstag früh, 2 feste Würste gekackt. Sie kamen raus, als wären es lange Baumwolldochte, das heißt aus weißem Fett. Ziemlich gut war das Abendessen in San Lorenzo, vortreffliches Siedfleisch und die Figur wurde fertig.
Also wir sehen hier ganz stark, dass da wirklich auch viel Neues zu entdecken ist über die Künstler der Renaissance, wenn man solche Passagen hört. Ja. Und das toppt wirklich auch Michelangelo, der ja auch von seinem Biografen sehr interessant porträtiert wurde als so sehr stark asketisch lebender Künstler im Vergleich zu Raphael. Das ist wirklich sehr anekdotenreich, das Buch.
Da stellen sich einfach so mehrere, also bei mir stellen sich da Fragen. Ich bin jetzt aber auch wieder in der Position, kein Fachkunstwissenschaftler zu sein. Und also das sind wunderbare Beispiele. Andere Beispiele ist, wie sie irgendwie Raphael als den schönen Mann schildern, Dürer als Dandy, wie gesagt Michelangelo als Asket. Und ich habe mich da dann doch schon gefragt, was sagen denn jetzt die KunstwissenschaftlerInnen und also ihre Kolleginnen eigentlich dazu? Ist das noch Kunstwissenschaft oder haben sie einfach eine andere Art von Weg gesucht und ein neues Buch geschrieben? Im Sinne?
Ja, also mich interessiert der Mensch, auch als Kunsthistoriker. Also ich interessiere mich schon für Werke, aber auch nur in dem Maße, in dem sie mir was über den Menschen erzählen. Insofern ist das immer ein Umweg zum Mensch, ein interessanter. Und das Werk ist auch wieder Ausdruck, der führt auch, vom Menschen führt es wieder ins Werk. Aber mich interessiert der Mensch oder die Menschen interessieren mich. Und insofern ist das, was ich jetzt hier zusammenzutragen versucht habe, eigentlich eine Hinführung zu einer Kunstgeschichte, die eben, das Beispiel von Pontormo hat das ja gezeigt, die Kunst quasi physiologisch wahrnehmen lässt. Der beschreibt das ja in einer Drastik, in der Art haben wir nicht viele Quellen, das muss man sagen. Und deswegen gehört das natürlich in die Kunstgeschichte. Aber Sie haben recht, Sie haben ja auch schon gerade, Frau Häuser, den Begriff der Anekdote benutzt. Die Anekdote ist lange Zeit das Einzige, was wir in diesem, für was dieses Feld betrifft, überhaupt als Quelle haben. Und Giorgio Vasari, die schon erwähnte Vitensammlung, die besteht nur aus Anekdoten. Also das sind kolportierte Geschichten, das sind pointierte, novellenartige Erzählungen. Und aus denen hat sich die Kunstgeschichte Jahrhunderte genährt. Die ist dann aber in Verruf geraten. Die Anekdote darf man heute gar nicht mehr zitieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Jetzt war gerade im letzten Jahr oder ja bis zum Anfang des Jahres zu sehen die große Donatello-Ausstellung in Berlin. Donatello, der große Florentiner Bildhauer. Die war in Florenz, dann in Berlin und dann in London. Und im Katalog heißt es dauernd, wir wissen nichts über diesen Künstler. Man weiß jede Menge, aber nur in Anekdoten oder aus Anekdoten. Und die Verantwortlichen dieser Ausstellung scheuen sich, das zu zitieren. Dabei kann man aus diesem Anekdotenschatz, der unter anderem von Vasari überliefert ist, aber auch von einem Humanisten wie Angelo Poliziano, aus diesen Anekdoten, die Begebenheiten aus dem Leben Donatellos berichten, ganz viel über seine Praxis, auch über seine, sagen wir mal, theoretische Positionierung, über seine Lebenswirklichkeit erfahren. Und es gibt jetzt seit letztem Jahr ein Buch des Berliner Kollegen Werner Busch über die Künstleranekdote. Das setzt aber später ein und geht vom 18. bis ins 20. Jahrhundert. Das ist einer der ersten Versuche für die Kunstgeschichte, die Anekdote wieder zu rehabilitieren. Der New Historicism im angelsächsischen Bereich, also Stephen Greenblatt und andere, die haben schon vor 30 Jahren die Anekdote längst wieder erkannt als eine Primärquelle, um in ihrer ganzen subversiven Kraft übrigens auch, um eben solche Dinge zu beschreiben.
Bin ich totaler Fan davon. Trotzdem frage ich mich die ganze Zeit, wenn ich jetzt ins Museum gehe und mir da ein Bild anschaue, Wobei hilft mir jetzt direkt die Anekdote? Wozu hilft es mir zu wissen, was der Künstler gegessen und dann nachträglich ausgeschieden hat? Oder ist das einfach ein Bewusstsein, was wir wieder lernen müssen, um das, was da hängt, auch auf uns nochmal neu zu erschließen?
Das ist es. Das ist es. Ich will gar nicht sagen, wie gesagt, dass man mit solchem Material vor ein Bild tritt oder vor eine Statue und sie dann gewissermaßen auf diese Quellen hin untersucht, diese Werke. Nein, das gar nicht. Man kann das versuchen, man kann ab und zu fündig werden, wie im Falle etwa der Kissenzeichnungen. Aber mir geht es eigentlich darum, eine Sensibilität zu wecken für die Betrachtung von Kunst. Und zwar eigentlich für die eigene Physis. Das heißt im weitesten Sinne, dass wir aus einem Werk, von dem wir wissen, dass es unter Schmerzen, unter körperlicher Anstrengung, unter Verzicht, unter Genuss und anderem entstanden ist, dass wir aus diesem möglicherweise mehr als jetzt nur die Idea filtern, also den geistigen Gehalt, die Ikonografie, die religiöse oder die politische Botschaft, sondern letztlich in Farbauftrag, in Geste, auch in den haptischen Spuren etwa einer Skulptur, letztlich eine Spiegelung unserer eigenen Physis, unserer eigenen Erlebnisfähigkeit, unserer Eigensinnigkeit, eine solche Spiegelung, sagen wir mal, ausprobieren können. Und darum geht es mir eigentlich, durch diese Dimension, die das Werk ins Leibliche öffnet, das Werk für den Betrachter und die Betrachterin auch als eine leibliche Erfahrung zumindest möglich zu machen.
Jetzt haben wir sehr viel über Leiblichkeit, also über die Physis gesprochen, und ich würde gerne nochmal den Blick auf die Psyche lenken. Also es gibt ja beispielsweise dieses berühmte Phänomen der Melancholie, des melancholischen Künstlers in der Renaissance. Vielleicht können wir darüber nochmal sprechen, inwiefern seelische Prozesse sich in Werken widerspiegeln. Das lässt sich auch sehr schön beispielsweise an dem Lehrbuch Dürers, Ein Speis der Malerknaben, darlegen, also eine Art Anleitung für seine Maleradepten, für deren Lebensweise, aber auch natürlich an dieser Zeichnung, die schon erwähnt worden ist, dieses Weimarer Selbstporträt oder natürlich dieser berühmte Kupferstich Melancholia. Also Melancholie, Renaissance, seelische Prozesse, Werk. Können Sie das kurz skizzieren, so kurz und knapp Sie können?
Also so kurz und knapp es geht, ich würde sagen, alles Allüre. Das ist Allüre, das ist Inszenierung. Soweit würde ich gehen und ich versuche das im Buch auch eigentlich zu schildern. Also im 15. Jahrhundert, Marsilio Ficino, kommt die Theorie von der schwarzen Galle und der Melancholie wieder auf, die ja auch eine antike Herleitung hat. Und sie wird sehr schnell in der Antike übrigens nicht auf bildende Künstler, sondern da ist sie für Philosophen und Poeten und Politiker reserviert. In der Neuzeit wird der Künstler plötzlich zum Träger der Melancholie. Und das wird rasch regelrecht Mode. Durch Ficino, der sich auf die antiken Autoren beruft und das versucht dann in eine künstlerische Praxis gewissermaßen zu überführen, oder die Lektüre Ficinos führt dazu. Und das ist etwas, wovon kein Künstler mehr absehen kann. Die müssen alle sozusagen in diesem melancholischen Gestus erscheinen, der sie zum Außenseiter macht. Das geht um die Außenseiterstellung. Also jenseits der Gesellschaft zu stehen. Und da ist der Gemütszustand des Künstlers, der ein anderer ist als der Masse der Menschen, ein ganz entscheidendes Moment. Und insofern wird die Melancholie immer wieder aufgerufen. Bei Dürer ist es im Stich, in dem Meisterstich Melancholia 1, nochmal anders. Das versuche ich auch darzustellen. Da gibt es auch sehr interessante Forschungen von Friedrich Theyer-Bach, der nachweist, das ist gar keine saturnische Melancholie, sondern eine merkurische. Und die merkurische, Merkur ist Quecksilber, ist was ganz anderes. Denn der merkurische Melancholiker, der ist voller Tatendrang. Während der saturnische, und diese Unterscheidung ist ganz wichtig, der versinkt in Tatenlosigkeit und in Trübsinn. Also es geht da nochmal darum, die Melancholie nochmal sehr genau zu differenzieren. Aber es wird ganz rasch zu einer Art Allüre. Und auch in der ganzen Literatur taucht das nonstop auf bis zu Margit und Rudolf Witkower in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts haben ein Buch geschrieben, Kinder des Saturn, also Künstler als Außenseiter der Gesellschaft. Da wird das nochmal gewissermaßen, also an ganz, ganz vielen Beispielen deutlich gemacht. Interessanterweise haben aber gerade die Witkowers, die haben mal das quantitativ erhoben und haben mal nachgeschaut, was hatte das denn für Konsequenzen? Und die sind, ich gehe das da deswegen auch in meinem Buch auf den Künstler-Selbstmord, auf die Selbstentleibung ein. Die Künstler-Selbstentleibung ist ganz selten. Die wird im 19. und 20. Jahrhundert, wird die zum Topos, Van Gogh natürlich und andere. Die ist es vorher nicht. Und also so schlimm kann es vielleicht mit der Melancholie auch gar nicht gewesen sein, könnte man daraus schließen. Und sie ist tatsächlich möglicherweise wirklich eine Form, das Außenseitertum, die auch unregelmäßige Tätigkeit des Künstlers zu erklären. Es gibt diesen berühmten Satz von Leonardo, der malt das Abendmahl in Santa Maria delle Grazie in Mailand. Und dann kommt der Prior des Klosters und sagt, der macht ja gar nichts, der steht den ganzen Tag vor dem Gemälde und tut nichts und meldet es dem Herzog und sagt, der müsst ihr von dieser Arbeitsstelle wegnehmen, der ist nicht tauglich, weil der nichts tut. Und dann sagt Leonardo dem Herzog, dem muss er sich erklären, sagt er, Leute wie ich, also Künstler, tun am meisten, wenn sie gerade nichts tun, wenn sie nachdenken, wenn ihr Gemüt arbeitet sozusagen, wenn sie nachdenken, wenn sie unter Umständen auch paralysiert sind, dann passiert etwas. Das sind alles Dinge, die, glaube ich, in diese, ich sag's mal in Anführungszeichen, Allüre der Melancholie mit hinein gedacht werden müssen. Und insofern war das natürlich auch eine gute Form, eine Möglichkeit, etwa Leonardos, seinen Rhythmus der Arbeit zu beschreiben, dass der anders ist als der eines Priors, eines Klosters, ja, der da seine festen Zeiten fürs Gebet und für die Vesper und so weiter hatte. Ja.
So, bevor wir irgendwie die Runde jetzt auch ins Publikum öffnen, ich habe wieder mal noch eher noch eine kritische Nachfrage, weil tatsächlich hat mich das ein bisschen richtig gestört. Kann Marit berichten, dass ich sehr... dass ich überhaupt nicht verstanden habe. Und zwar folgende Tatsache. Sie fangen an mit Tracy Emin und dem Bett. Und dann dachte ich mir, oh ja, jetzt ist spannend. Und dann gehen die nächsten...
Vielleicht muss man mal ganz kurz erklären, was Tracy Emin...
Tracy Emin hat eine Installation ihres Bettes, in dem sie sich melancholisch einige Tage herumwälzte, zu einer Kunstausstellung gemacht. Oder zu einer Kunst, zum Kunstwerk. Und dann folgen aber die nächsten 300 Jahre, A, bleiben sie bei der Renaissance, das leuchtet mir jetzt ein, und B, bleiben sie eigentlich so richtig konsequent nur bei Männern. Ist ja nett, dachte ich mir, und finde ich auch super interessant, aber fehlt da heutzutage nicht doch noch irgendwie eine weibliche Perspektive? Muss man nicht über, gerade wenn es um Körperlichkeit, Eigensinn und Leib geht, auch andere Arten von Perspektiven mit reinbringen, die eher mit weiblicher, körperlicher Erfahrung zu tun haben, die natürlich wahrscheinlich eher in der Moderne angesiedelt sind. Ne? Also Cindy Sherman, Carolee Schneemann, Maureen Abramovich.
Sind alle erwähnt.
Die sind alle, erwähnt.
Naja, ich sage ja, ich bin nicht zuständig für die Moderne oder für das Zeitgenössische. Das sind die Luftschlangen. Also die Tracy Emin, die Cindy Sherman, die Abramovich erwähne ich, weil gerade die Abramovich zum Beispiel in ihrer ganzen Art und Weise ihren Körper als Teil ihrer Kunstaktionen überhaupt zu begreifen, das sind die Beispiele, die wir heute haben. Für die frühe Neuzeit, Herr Rösner, ich kann das ja nicht herzaubern. Da gibt es einfach keine Frauen, von denen wir zunächst einmal verlässlich wissen, dass sie als Künstlerinnen gearbeitet haben. Das kommt erst sehr spät. Also Sofonisba Anguissola oder Artemisia Gentileschi, das ist Barock. Also für die frühe Neuzeit, bei Vasari 1550, 1568 gibt es eine einzige Frau, die erwähnt ist. Das ist ganz bestimmt zu wenig, da gab es sicher mehr. Vor allem wissen wir, dass in den Werkstätten der großen Künstler oder der Künstler mit großen Aufträgen die Kinder mitgearbeitet haben und auch die Mädchen, das wissen wir. Also die waren geschult auch darin, aber sie treten nicht als Künstlerinnen in Erscheinung. Und also wie gesagt, Sofonisba Anguissola und Artemisia Gentileschi sind die ersten, die wir wirklich kennen. Und insofern kann ich die ja nicht herbeizaubern. Und selbst wenn sie dann als Künstlerinnen wie die Sofonisba Anguissola oder beispielsweise, die zu ganz großen Berühmtheiten werden, ist die private Mitteilung, wie wir sie aus Pontormo, aus Cellini, über Michelangelo und anderen kennen, Dürer, lange nicht so ergiebig, weil dann kommt nochmal eine ganz bestimmte, sagen wir mal, weibliche Konditionierung hinzu, die natürlich solche Formen der Mitteilung erstmal nicht gestattet. Das ist aber eine Bedingung, über die man dann natürlich reden könnte und müsste, in dem Moment, wo man sich mit dem 17., dem 18. Jahrhundert beschäftigt, was ich hier nicht tue. Sondern ich habe das auf einen Zeitraum beschränkt, in dem ich mich ein bisschen auszukennen meine und verweise aber auch in Anmerkungen etwa auf die neuen Biografien zu Sofonisba Anguissola und zu Artemisia Gentileschi, wo genau in diesem Sinne auch eine Genderkritik darüber auch geschrieben wird. Also insofern, ich hätte sofort, wenn es ein Beispiel gegeben hätte, dieses den Text aufgenommen, aber es gab keines und es gab schon gar keine Quellen, über die ich ja versuche, mit diesem Thema überhaupt mich zu befassen.
Okay, ich denke, wir können jetzt mal das Publikum befragen. Möchte jemand Herrn Bayer eine Frage stellen?
Dieter Burdorf.
Ja, herzlichen Dank, Andreas. Scheint ein wunderbares Buch zu sein. Ich fand es unglaublich spannend, diese Auszüge aus diesen Pontormo-Tagebüchern und jetzt auch mit der Gender-Frage. Da hätte ich zwei Aspekte, die ich gern ansprechen würde. Und beides hängt mit den verschiedenen Künsten zusammen. Also in der Literatur ist es ja so, dass es in der frühen Neuzeit, also auch in diesem engeren Sinne, den du da behandelt hast, doch eine ganze Menge auch Lyrikerinnen gibt, Louise Labé und so weiter. Das scheint in der bildenden Kunst vielleicht auch wegen der anderen Materialität dieser Kunst genau und auch, dass man eine Werkstatt braucht und eben Assistenten und sowas, nehme ich an, dass das da sehr viel schwieriger zu realisieren war. Das ist natürlich Pech jetzt für so eine Untersuchung, dass das in der bildenden Kunst fehlt. Und ein anderer Gedanke ausgehend von diesem Pontormo, also diese Verdauungstagebücher, da habe ich gleich an die Thomas Mann-Tagebücher gedacht. Und also ich hatte so von diesen Passagen her den Eindruck, bei dem Pontormo gehen diese Merkwürdigkeiten der Verdauung direkt in die Formen über, die er da formt, also ganz merkwürdig und direkt. Und das haben wir ja bei Thomas Mann überhaupt nicht. Also man war ja doch ziemlich überrascht. Also solche Schilderungen haben wir ja in der Erzählprosa von Thomas Mann nicht. Das wird alles so sublimiert. Insofern finde ich, scheint das auch da wieder eine Spezifik der unterschiedlichen Künste zu sein. Jetzt erstmal nur so eine Hypothese.
Ja, vielen Dank. Ich glaube wirklich, die Tagebücher von Thomas Mann, seit man sie lesen kann, sind ja wirklich wie ein Subtext zu seinem Oeuvre. Und da steht eigentlich das drin, was wir bei Pontormo auch haben. Ja, also die Beschreibung der physiologischen Vorgänge. Sehr drastisch auch. Und insofern ist das dann richtig, dass du sagst, in seinem Werk ist das eigentlich ausgespart. Bei Pontormo, ich habe auch vorhin gesagt, diese eine Zeichnung, die ich da auch abbilde, das ist eine Zeichnung eine vorbereitende Zeichnung für das Fresko, das verloren ist. Und das zeigt nun interessanterweise ausschließlich Gesäße. Also das sind die Ertrunkenen der Sintflut. und man sieht die allesamt immer nur mit ihren Gesäßen. Es ist wirklich eine, also es ist mal als intestinentale Zeichnung charakterisiert worden. Da könnte man, ich sage das auch unter allem Vorbehalt, da könnte man so eine 1:1 Übertragung vielleicht annehmen. Aber sonst sage ich ja auch, das geht mir geht's gar nicht um das 1:1. Also da wird viel sublimiert natürlich. Und ich würde sagen, bei Thomas Mann, das ist eine Sublimation. Das ist ja so clean in dessen Sprache und in da konnte man, bevor man die Tagebücher überhaupt nur kannte, wusste man doch, welche Leichen da im Keller liegen, würde ich mal fast sagen. Und insofern ist das Werk, muss gar nicht immer 1:1 korrespondieren mit dieser bildlichen Darstellung. Und dann noch, weil du die Literatur erwähnst, Dieter Burdorf hat Thomas Mann erwähnt, ich würde James Joyce Ulysses erwähnen. Da sagen alle, das ist der Roman der Moderne. Warum? Weil der Protagonist ganz, ganz explizit, da ist es im Text, physiologisch operiert. Ja? Und ich würde dann immer diese ständige Innovationsbehauptung der, Behauptung der Avantgarde gerne ein bisschen schwächen oder abschwächen, indem ich sage, dann ist Pontormo eben auch schon ein Moderner. Oder dann ist die Moderne vielleicht doch vorzudatieren. Wenn wir das als ein solches Phänomen beschreiben, beim Ulysses, dem ersten Roman der Moderne, gerade aus dieser Perspektive. Und deswegen dachte ich, rufe ich mal solche Beispiele in Erinnerung, um das ein bisschen zu relativieren. Also diesen Anspruch der Moderne, immer die Zäsuren zu setzen und durch solche Phänomene sich zu definieren, das tut das 15. Jahrhundert oder hier in dem Fall das 16. eben auch. Ja. Aber vielleicht noch ergänzend zu der einen Frage, wie ich habe zum Beispiel eine Zeichnung hier länger erörtert, die in der wissenschaftlichen, kunsthistorischen Literatur kaum eine Rolle spielt. Das ist eine Schuhzeichnung von Dürer, die ist im British Museum. Da hat er seinen eigenen Schuh gezeichnet, einen Entwurf für seinen eigenen Schuh. Und das ist großartig, weil er den Begriff Schuh benutzt in seinen Traktaten als Maßeinheit. Das heißt, das ist der berühmte Schuh, das ist der erste Künstler und ich glaube lange Zeit der einzige, der einen Schuh für sich selbst entwirft. Und in seinen Traktaten gibt es den Fuß, aber auch den Schuh als Maßeinheit. Er sagt an einer Stelle Schuh und streicht es dann durch und schreibt daneben Maßstab. Also der Schuh, der Fuß ist Teil des Körpers und ist damit Maßeinheit seiner Kunst. Da ließe sich sowas auch nochmal enger führen, glaube ich.
Ich lese jetzt zufällig gerade die Gedichte von Bukowski. Irgendwie habe ich so eine Phase, die ich irgendwie in meiner Pubertät hatte, schon irgendwie wiederentdeckt. Und das scheint mir irgendwie so ein bisschen in diese Richtung zu gehen. Also und dann ist meine Frage ist aber, gibt es Unterschiede zwischen dem, was da das 15., 16. Jahrhundert, wo Sie so was finden und vielleicht dann doch so was Exponiertes, was total reflexiv und vielleicht auch bewusst ist, so gerade in dieser Underground-Pose gegen jetzt so Thomas Mannsche Sublimierungstexte. Also gibt es auch eine Differenz zwischen der Zeit, über die Sie hauptsächlich forschen und den Künstlern der Gegenwart, gibt es da irgendwas?
Ja klar, also in Bezug auf Bukowski würde ich sagen, der Alkohol spielt da weniger eine Rolle, wenn ich es mal polemisch sagen würde. Der spielt auch eine Rolle übrigens, das ist ganz interessant, aber nicht in dem Maße, wie es bei Bukowski natürlich eine ganz zentrale Funktion richtiggehend hat. Nein, es gibt sicher, ist die Definition dessen, was ein Ich ist, im 15. Jahrhundert etwas anderes als im 17., im 18. oder gar heute. Das habe ich jetzt aber immer gewissermaßen mitgedacht, dass jeder, der das liest, das auch weiß. Und dass ich das nicht jedes Mal immer, ich wollte jetzt nicht ein Buch über das Ich schreiben und dann immer so ein Kapitel vorschalten, das Ich im 18. Jahrhundert bedeutet genau das und das und das und das und ist anders als im 16. oder so. Weil das wäre mir dann eine zu trockene Schreibarbeit gewesen und noch trockenere Lektüre. Natürlich gibt es da Unterschiede. Und ich denke aber, mich interessieren da eher Kontinuitäten, mich interessiert eher Analogie und die Longue Durée, die lange Dauer von ganz bestimmten Phänomenen. Und ich würde mal so behaupten, das, was da primär sich artikuliert, in diesen wenigen Beispielen, so viel gibt es gar nicht erhaltenes Material, muss man ja auch sagen, da artikuliert sich für mich etwas, was ich jetzt mal vorsichtig eine Konstante nennen würde. Die Eigensinnigkeit als Konstante künstlerischer Produktion vom späten Mittelalter bis in die Moderne. Insofern, also natürlich gibt es Unterschiede und das Ich wird immer wieder neu definiert, aber die Selbstbehauptung, die Selbstsorge auch, die cura sui, also auch der kynischen Philosophen, die Selbstsorge des Künstlers ist, glaube ich, etwas, was von Zeuxis, dem großen Maler der Antike, bis, ja, um mal ein gewagtes Beispiel aufzumachen, bis zu Gerhard Richter reicht, ja, ohne dass ich sagen will, dass er ein Zeuxis sei. Aber diese Form der Selbstbezüglichkeit, der Selbstsorge und so weiter. Also insofern ist es ein Versuch der Kunstgeschichte, in Anführungszeichen aufzuhelfen, um vielleicht diese Epochenzäsuren etwas durchlässiger zu machen, damit wir Wesentliches dessen, was in Kunstwerken sich auch äußert, vielleicht jenseits von so Epochenzuständigkeit auch wahrnehmen.
Gut, wenn keiner eine Frage hat, ich direkt mit einer Frage. Der Titel ist ja jetzt auch mit dem Leib, also inwieweit lässt sich diese Probleme der Verdauung oder sonstiges oder halt also diese Beschreibung dann wieder auf das Werk beziehen? Also das eine ist gut, das ist der Habitus des Künstlers, also das, was jetzt mit Eigensinn auch gemeint ist, aber kriegt man den Bruch zum Werk hin? Also ist das mit im Werk enthalten oder ist es einfach die Lebensform, die der Künstler halt hat, weil er eben in dieser prekären Situation ist, eben weil er eben teilweise immer noch einen Auftrag hatte oder heutzutage hofft, dass er irgendwie was verkauft? Also sieht man diese Sachen, die da vom Leib kommen, in den Werken oder wie kriegt man diesen Sprung da wieder in das Werk rein?
Ja, wir hatten das ja vorhin auch schon mal ein bisschen angesprochen und das ist eben keine 1:1 Übertragung. Das, glaube ich, muss man gar nicht erwarten und danach habe ich auch nicht gesucht. Stellenweise mache ich so an oder versuche ich in Ansätzen, das deutlich zu machen, wo man Spuren vielleicht finden könnte, aber es ist gar nicht mein Anliegen eigentlich. Aber man kann es vielleicht noch mal in einem Beispiel auch deutlich machen. Michelangelo ist ein Künstler, dessen Werk sich auf eine gewisse Art ganz von ihm löst. Also Kunst ist ja immer auch gelöst von den Künstlern und hat ein Eigenrecht und kann manchmal auch in seiner Art, wie wir es rezipieren, den Intentionen des Künstlers oder der Künstlerin ganz entgegenstehen. Also insofern, es gibt ein Eigenrecht des Bildes oder des Bildwerks oder der Kunst an sich. Bei Michelangelo ist das auch so. Das ist sicher ein Werk, das vorbildlich auf Generationen gewirkt hat für andere Künstler. Aber es gibt darin etwas, wo ich glaube, wo seine ganze Leiblichkeit sichtbar ist. Und das ist das Motiv des Unvollendeten. Also es gibt ja kaum ein Werk Michelangelos, das vollendet ist. Also in der Skulptur, das Non Finito, ist die Signa, sagt man immer, ist gewissermaßen ein Kennzeichen der michelangelesken Arbeit. Das Non Finito. Und das Non Finito ist eigentlich nichts anderes als die Überforderung des Künstlers. Also die Widerständigkeit des Materials im Marmor, die der Künstler zu überwinden sucht. Also seine ganze Kraft, in dem Fall wirklich auch die physische Kraft, kommt an ihre Grenzen. Und insofern ist da etwa im Non Finito des Michelangelo, wie ich finde, die Körperlichkeit, nämlich die Grenzen auch des Körpers, der körperlichen Ertüchtigung und der körperlichen Fertigkeit sichtbar. Also ich, das habe ich jetzt da nicht in dem Buch ausgeführt, aber ich glaube, dass man das Non Finito, das Nicht-Fertige, das ist in der Regel immer als eine Gedankenarbeit verstanden worden. Dass man gesagt hat, ja, das ist sozusagen, das Werk muss gar nicht vollendet sein, weil man es sich zu Ende denken kann, sozusagen. Also ein Idea-Konzept. Nein, es ist, glaube ich, Körperspur. Und da würde ich sogar so weit gehen zu sagen, das ist ein Abdruck des Körpers. An den Stellen, wo das Werk nicht vollendet ist, kommt er an seine Grenze und diese Grenze beschreibt er uns.
Ich wollte noch fragen, also man kann sich selber ja auch als wie so eine Art Resonanzboden sehen, der sozusagen auf die Welt reagiert. Ja, man wird ja also allem möglichen ausgesetzt, Schallwellen, Licht und was weiß ich, was so alles passiert. Wird das irgendwo reflektiert? Haben die das früher auch so gesehen? Gibt es Künstler, die das sagen, dass sie da sozusagen in ihrer Selbstbeschreibung sozusagen ihr in der Welt sein erleben sozusagen? Oder
Ja, ich glaube, bei Dürer gibt es solche Momente im Traum, wo er das so schildert, als erlebe er es physisch real. Und das ist ja ein ganz fantastisches Blatt mit diesem Aquarell einer Sintflut und unten eben ein durchformulierter Text. Und da beschreibt er, wie er aufwacht und dann sagt er, wie ich am ganzen Körper zittere. Da beschreibt er, wie dieser Traum seinen Körper sozusagen in Vibrationen bringt. Also das wäre so ein Abdruck, das ist jetzt nicht eine physikalische Erscheinung, sondern ein Traumbild, ein Traumgesicht, wie er das nennt oder wie das die Zeit genannt hat. Das sind auch Traumgesichter, deswegen in den Kissen. Aber es ist eben gleichzeitig etwas, was seinen Körper physisch reagieren lässt. Also das ist ja ganz toll. Er beschreibt diesen Traum und dann beschreibt er, wie er aufwacht und wie wie mein Leichnam zitterte. Das wäre so ein Beispiel, wo ich das mal festmachen würde wollen. Und dann schreibt er in einem anderen Satz, und das finde ich noch spektakulärer, ich brauchte ganz lange Zeit, bis ich wieder zu mir kam. Also das heißt, er war aus sich weg. Und das ist ein In-Distanz-Gehen zum eigenen Körper. Das ist von einer solchen Modernität, wenn man mal diesen Begriff des Modernen nochmal benutzen darf. Das ist ein außer sich sein und wieder zu sich zurückkommen. Also wie eine geschiedene Persönlichkeit. Und das sind so die Elemente. Ich glaube, bei Dürer würde man da in anderem vielleicht auch noch fündiger, in dem Sinne, wie es jetzt Hilla von Gertringen gerade erfragt hat.
Ja, vielen Dank, lieber Herr Bayer. Sie haben ja von dem Eigensinn des Künstlers gesprochen, den es entgegen der landläufigen Meinung vielleicht schon im Mittelalter, im späten Mittelalter, wenn ich richtig Sie verstehen habe, gegeben hat. Können Sie uns da ein bisschen mehr erzählen, wann, wie und vor allem warum aus dem, sagen wir, selbstlosen Handwerker der ich-sagende Künstler geworden ist?
Also, ich komme ja aus einem Bildungssystem, das scharfe Epochengrenzen vorschreibt. Also in Basel bin ich zuständig für Kunstgeschichte der Neuzeit. Und die Frage, die Sie gerade stellen, müsste ich an meine Kollegin Aiden Kummler weiterreichen, weil die für das Mittelalter zuständig ist. Und ich beklage das ja. Ich versuche ja eben diese Epochenzäsuren zu perforieren. So, deswegen schaue ich auch ein bisschen ins Mittelalter. Ich habe im Buch ein Blatt, Hildebertus ist das. Das ist ein Buchilluminator, der zeigt sich bei der Abschrift eines Augustinus-Kodex, also eine Abschrift von Augustinus. Und zwar ist das in der Mitte, nicht irritierenderweise nicht am Ende des Bandes, in der Mitte platziert. Und da zeigt er sich am Pult sitzend, wie er eigentlich im Begriff ist, das, was er da gerade tut, nämlich dieses Blatt zu illuminieren, wie er das tut. Also er zeigt sich selbst am Pult beim Illuminieren einer Handschrift. Und er hat aber das Moment unterbrochen. Und wir reden jetzt vom 12. Jahrhundert hier. Also das würden wir, glaube ich, problemlos Mittelalter nennen. Und das erzeigt aber, wie das unterbrochen wird, weil, und da sieht man im Hintergrund, ein Tisch, der beladen ist mit Essen, eine Maus auf den Tisch gesprungen ist und sich an seinem Käse zu tun macht. Und man sieht ihn, wie er den Radierstein in der Hand hat und im Begriff ist, nach der Maus zu werfen, um die davon abzuhalten, den ihm zukommenden Lohn, nämlich die Nutrition, die Ernährung, nicht wegnehmen zu lassen. Das ist so ein Moment, an dem ich versuche zu beschreiben, wie ein Künstler, der sich selbst Hildebertus nennt, ist dann auch der Name ist, glaube ich, unter oder über ihn ins Blatt ornamental gesetzt. Und der zeigt sich beim Arbeiten und er zeigt, dass diese Arbeit ihren Lohn einfordert. Und dieser Lohn ist ein reich gedeckter Tisch. da ist ein gebratenes Hühnchen zu sehen, Brot und Käse und anderes mehr. Das ist ein ganz tolles Genrebild eigentlich. Und wir reden da vom 12. Jahrhundert. Und er wirft mit diesem Stein nach der Maus, die ist da auf dem Tisch zugange und will ihm das Essen stehlen. So, das ist ein Moment, in dem ein Künstler zum Beispiel von seiner kreatürlichen Bedürftigkeit spricht. Im Kontext eines Augustinus-Traktats, ja, das ist in der Signatur. Das wäre für mich so ein Beispiel, wo sich das artikuliert. Es gibt andere, Cornelius Claus, Peter Cornelius Clausen, Helmut Dietl, Vorname ist irgendwie anders, die haben dicke Bücher geschrieben über die Künstlersignatur. Also das ist ja nicht nur der Name, sondern es ist oftmals durch ein Bild auch begleitet oder es sind Formulierungen dabei, die ganz bestimmte, das Selbstverständnis bestimmter Künstler zu beschreiben lassen. Also da gibt es viele Beispiele, die uns eben auch lehren, dass das mit der Erfindung des Individuums in der Neuzeit ein Topos der Historiographie des 19. Jahrhunderts ist. Also das ist schon, das fluktuiert schon, das ist fluide, aber es wird verstärkt natürlich im 15. Jahrhundert und das hat dann ökonomische und politische Gründe. Das ist die Kommunalkultur in Italien vor allem, die Ausbildung des Bürgertums und anderes mehr, ja, stark befördert und damit natürlich auch die Selbstkonstitution des Menschen als Individuum. Die fangen alle an, Rechnungsbücher zu führen über ihre Einnahmen und Ausgaben und plötzlich fangen sie an, in diese Rechnungsbücher auch zu schreiben, dass ein Kind geboren ist oder dass die Frau gestorben ist und dann wird plötzlich Privates immer mehr sichtbar und die reichern sich an und am Ende werden da Tagebücher draus. Ja? Aber das beginnt eigentlich aus ökonomischen Bedingungen, die das nochmal verstärken.
Da hätte ich jetzt ganz viele systematische Anschlussfragen, aber die führen, glaube ich, zu weit. Was mich aber jetzt vielleicht zum Abschluss noch interessieren würde, jetzt ist die Wiese vielleicht abgegrast, die Renaissance ist erklärt, wir wissen jetzt, was Künstler, Leib und Eigensinn zu tun hat. Was schlagen Sie jetzt vor, wie wir jetzt weitermachen sollen? Wie machen Sie jetzt weiter?
Ja, vertiefen. Also das ist ja nur ein Moment, eine Momentaufnahme dessen, was ich sozusagen verfügbar hatte an Material. Da habe ich ein paar Jahre dran gesessen, aber das lässt sich noch ausweiten, historisch, in andere Epochen meinetwegen. Das sollen dann andere machen, auf andere Geschlechter, sollen auch andere machen, die da vielleicht auch zuständiger sind, wirklich. Und dann aber, ich habe gerade, Hilla von Gertringen sitzt hier im Publikum, vor wenigen Tagen einen Vortrag gehalten über Benvenuto Cellini, den großen Bildhauer und Goldschmied, der im Buch hier auch vorkommt, aber mit dem ich mich jetzt eigentlich noch viel intensiver beschäftige. Und der hat ja ein Leben geschrieben, eine Vita im ausgehenden 16. Jahrhundert, von Goethe übrigens übersetzt, interessanterweise. Und das ist ein Buch, in dem es nur um ihn und den Leib geht. Das habe ich in diesem Buch, ist das also am Rande erwähnt. Und das wird jetzt sozusagen, hoffe ich, ein eigenes Buch, dass diese Vita des Benvenuto Cellini, die Autobiografie, neu liest, nach Maßgabe der Leiblichkeit. So, also ich will nicht sagen, dass es ein unendliches Thema ist, aber es ist eines, das man an bestimmten Beispielen nochmal vertiefen kann. Und es erlaubt, glaube ich, einen Blick insgesamt auf die Kunst, die uns von der Sinnlichkeit spricht, die eben nicht nur eine geistige Sinnlichkeit ist, nicht nur Sinn, sondern Sinnlichkeit im Wortsinne auch eine physische Erfahrung bietet, weil sie aus einer physischen Erfahrung auch kommt.
Ja, Herr Bayer, wunderbar, dass Sie bei uns zu Gast gewesen sind. Das war uns eine Freude und eine Ehre. Und am 5. Juli geht es weiter mit Philipp Stab, Anpassung, Leitmotiv der nächsten Gesellschaft. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder hier teilnehmen und kommen. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit und danke nochmal an Sie.